Ja, ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen. Ich werde zunächst einmal ganz kurz mit ein paar Sätzen mich vorstellen und dann zu unserem Thema kommen. Wie schon erwähnt, mein Name ist Pater Nikolaus Schachtner. Ich bin einer von vier derzeit in Wien lebenden Augustinermönchen. Wir sind derzeit drei Patres und ein Professkleriker, also ein junger Mann, der im Ende August zum Fest des heiligen Augustinus seine Profess abgelegt hat und jetzt in Wien Theologie studiert. Wir sind das einzige Augustinerkloster. Ich muss dazu sagen, in Österreich wurden die Augustiner sehr zurückgedrängt, vor allem durch die josephinischen Reformen. Josef hat ja etliche Klöster aufgehoben, die ihm unnütz erschienen sind, weil sie keine karitativen Einrichtungen oder keine Bildungseinrichtungen hatten. Und das hat auch uns getroffen. Wir waren den Habsburgern noch dazu ein Stück weit immer suspekt, nachdem einer unserer bekanntesten Mitbrüder Pater Dr. Martin Luther war. Also ist auch ein Augustiner gewesen. Und da haben die Habsburger immer ein Stück weit sehr reserviert reagiert, auch dem Wiener Konvent gegenüber, weil man Angst hatte, dass in den habsburgischen Landen womöglich die Gedanken von Martin Luther sich so richtig verfestigen oder durch jemanden anderen weitergetragen werden. Man muss aber dazu sagen, dass für uns Augustiner, und das ist vielleicht jetzt schon eine Vorbemerkung für das spätere Thema, wenn es um Papst Leo geht, für uns Augustiner ist natürlich die Beschäftigung mit unserem Mitbruder Martin Luther immer eigentlich in der Ordensausbildung ganz zentral und ganz wichtig. Also er gehört zu unserer Geschichte und er ist interessanterweise ja nie offiziell aus dem Orden ausgeschlossen worden. Die damaligen Oberen haben immer gesagt, er ist ja automatisch eigentlich ausgeschlossen. Wir müssen hier nicht einen eigenen Akt setzen. Und das hat man aber natürlich auch immer mit einem gewissen Fragezeichen gesehen, dass so eine letzte Loyalität seitens des Augustinerordens immer war, indem man ihn nie aktiv aus dem Orden ausgeschlossen hat. Wir sind derzeit vier. Wie gesagt, die Augustiner sind dann in Österreich ganz ausgestorben. Und erst 1951 haben wieder sudetendeutsche Augustiner, die vertrieben worden sind und in diesen Wirren nach dem Krieg nicht wussten, wo sie eigentlich wohnen sollen, das Wiener Kloster wieder besiedelt. Aber jetzt geht es eigentlich nicht um Ordensgeschichte, jetzt rede ich mehr dann über mich. Ich bin eingesetzt schon seit 27 Jahren in zwei Berufsschulen. Eine davon ist eine private Berufsschule, die wo der Schulerhalter die Firma Spar ist, die sogenannte Spar-Akademie, wo derzeit 380 Lehrlinge, die in Wien ihre Lehre machen, in die Schule gehen. Diese Schule darf ich jetzt seit 15 Jahren als Schuldirektor leiten, unterrichte aber dort auch jede Klasse selbst eine Stunde in der Woche. Wir haben in dieser Schule keinen Religionsunterricht, sondern seit 1958, Sie können sich vorstellen, es ist nicht durch mich so gestaltet worden, sondern ich habe das übernommen. 1958 wurde der Gegenstand Kulturpflege eingeführt. Das heißt, ein nicht Ethikunterricht, sondern ein Gegenstand für religiöse Bildung, schon auch ethische Bildung, Wertebildung. Aber die Firma Spar als Schulerhalter legt zum Beispiel Wert, dass jeder Lehrling zum Beispiel jetzt erklären kann, was ein Adventkranz ist, unabhängig von seinem eigenen Glaubensbekenntnis. Oder wir gestalten das so ein Kirchenjahr, sage ich jetzt ein bisschen provokant. Durch die Bahn in der Filiale wird auch vermittelt, was sozusagen der Hintergrund ist, der christliche. Und das müssen auch alle Schüler lernen, unabhängig von ihrem eigenen Glaubensbekenntnis. Natürlich ist das Ganze schon interkulturell und interreligiös angelegt. Was weiß ich, wenn wir zum Beispiel jetzt dann das Faschingsbuffet durchnehmen werden und auch über die Fastenzeit sprechen, nehme ich natürlich schon, ein Drittel ist muslimisch meiner Schülerinnen und Schüler, muss ich natürlich schon auch darauf eingehen, wie sind die muslimischen Fastenbräuche, wir überlegen uns dann allgemein, warum haben überhaupt die Religionen sowas wie Fasten, wir vergleichen, wir kombinieren und dieser Gegenstand ist nach wie vor durch mich selbst vermittelt. Das ist natürlich praktisch, wenn man als Schuldirektor jede Klasse selbst auch eine Stunde in der Woche unterrichtet. Ich kenne einfach wirklich jeden dieser 380 Lehrlinge. Also wenn Sie Lehrlinge in Sparfilialen treffen, dann können Sie ja sagen, dass Sie auch den Direktor kennen. Und meine zweite Tätigkeit, ich bin dann noch in der Berufsschule für Einzelhandel, Lebensmittel eingesetzt, das ist die öffentliche Berufsschule. Dort unterrichte ich den Freigegenstand Religion, aber auch politische Bildung, Deutsch und Englisch. Also das sind meine Gegenstände. Das hängt immer davon ab, wie viele Religionsstunden kommen dort zustande. Denn die Kulturpflegestunden bei Spar sind ja Pflichtgegenstandsstunden. Sonst ist Religion in der Berufsschule ein Freigegenstand. Das heißt, da können sich Schüler anmelden, müssen aber nicht. Der Zulauf ist aber auch relativ groß, denn jede Freigegenstandsstunde in der Berufsschule ist auch eine Arbeitsstunde. Und manche sagen dann schon, bevor ich eine Stunde mehr beim Hofer bin, komme ich lieber zu Ihnen, Pater Nikolaus. Ja? Also das ist auch manchmal ein bisschen eine Herausforderung. So, aber auch über mich soll es nicht allzu viel mehr weiter verloren gehen, wobei ich immer ein bisschen Werbung mache, auch für die Berufsschule. Denn ich sage immer, wir sind viel besser, als unser Ruf ist. Nicht? Ich erlebe es immer wieder, dass die Menschen sagen, um Gottes Willen, sie armer, sie sind in die Berufsschule geschickt worden oder so. Ich mache das wirklich mit Leidenschaft und ich sage immer, wir zeigen sehr wohl, was wir können. Und manches ist auch einfacher zu handhaben in der Berufsschule. Nachdem die Berufsschulzeit Arbeitszeit ist, haben wir immer im Hintergrund auch Lehrberechtigte und somit, also nicht nur Erziehungsberechtigte, auch Lehrberechtigte. Und das ist eigentlich eine gute Kooperation und Zusammenarbeit mit diesen Jugendlichen oder für diese Jugendlichen. Ich selbst helfe natürlich in der Pastoral mit in der Augustinerkirche, aber feiere auch jeden Sonntag die Messe als, wie das so schön heißt, kirchenrechtlich Messverweser. Das heißt, ich komme zu den Sonntagsmessen, zu den Schwestern Clarissen von der immerwährenden Anbetung in der Gartengasse. Also eine kleine Klosterkirche mit klausurierten Schwestern, wo aber auch so zwischen 30 und 40 Menschen, die in der Gegend wohnen, zum Gottesdienst kommen, das ist sozusagen meine fixe Gemeinde. Das geht sich auch gut aus neben der Schule, aber eine Gemeinde leiten, das würde mit meiner Vollzeittätigkeit oder eigentlich übervollen Tätigkeit in der Welt der Berufsschule sich nicht mehr ausgehen. Ja, wenn wir Papst Leo jetzt mehr in den Fokus nehmen, dann müssen wir natürlich beachten, dass Papst Leo Augustiner ist, ein Mitbruder von mir. Und wenn wir ein Stück weit Papst Leo als Augustiner verstehen wollen, müssen wir zunächst ganz kurz Augustinus kennenlernen. Es hat keinen Sinn, über den Augustinerorden zu sprechen, ohne die Person von Augustinus in den Blick zu nehmen. Und es hat keinen Sinn, über Papst Leo zu sprechen, ohne den Augustinerorden zu kennen. Das heißt, ich muss jetzt wirklich bei den Ursprüngen anfangen. Ich mache es diese Teile natürlich relativ kurz, weil es ja kein Vortrag über Augustinus ist und auch kein Vortrag über unseren Orden, aber nur das ist das Fundament, auf dem Leo steht. Kommen wir zunächst zu Augustinus. 354 wurde er in Tagaste geboren. Das war damals römisches Reich und liegt im heutigen Staatsgebiet von Algerien, also in Nordafrika. Augustinus und seine Familie waren römische Staatsbürger. Sein Vater Patricius, noch in der römischen Kultur und Religion verhaftet. Seine Mutter Monika, das ist wahrscheinlich sehr bekannt, war schon Christin und hat sich immer wieder bemüht, ihren Sohn zu bekehren. Eigentlich sinnlos, diese Versuche, sie waren eher kontraproduktiv. Überhaupt die gesamte Lebensgeschichte von Augustinus mutet ein Stück weit, sage ich immer wieder, sehr modern an. Sie werden manche Parallelitäten zu Lebensgeschichten, entweder aus ihrer eigenen Familie oder sogar von ihnen selbst, entdecken. Augustinus, wie gesagt, war ein sehr wissbegieriger Mensch, wollte unglaublich viel wissen, lernen, hat das Christentum aber vor allem diese, wie gesagt, wiederkehrenden Bekehrungsversuche seiner Mutter als eher so in die Welt der Märchen, der Mythen eingestuft zunächst. Und es ist ihm nicht sehr interessant vorgekommen. Es gab viel mehr, die römischen Philosophen, zum Beispiel Cicero war einer seiner Lieblingsautoren. Da hat er zum Beispiel geschätzt über die Freundschaft, ja, Te Amicitia. Das war eines seiner Lieblingswerke. Und er war auch ein Mensch, der scheinbar andere Menschen begeistern konnte. Er hat immer wieder so Zirkeln um sich gesammelt, mit Freunden viele Dinge unternommen. Es gab auch eine Lebensgefährtin, mit der er dann sogar ein Kind bekommen hat. Hier hat Monika dann immer wieder darum gebeten, dass sie doch wenigstens sozusagen wir würden heute sagen, standesamtlich heiraten mögen. Aber nicht einmal das wollte Augustinus. Er hat ein Stück weit gebrochen. Ich verwende jetzt natürlich Begriffe aus unserer Zeit und unserem Leben, aber er hat mit dem bürgerlichen Leben eigentlich brechen wollen. Nichts Menschliches war ihm fern. Wir können deswegen auch so viel über ihn sagen, weil wir natürlich seine Confessiones, seine Beschreibungen seiner inneren Entwicklung auch noch immer als Werk vorliegend haben. Später interessiert ihn dann natürlich das intellektuelle Leben über Nordafrika hinaus. Er bricht nach Rom auf, merkt aber, Rom ist momentan nicht so en vogue, ist nicht so mehr die kulturelle Metropole und es geht weiter nach Mailand. Übrigens, seine Familie ist mitgekommen. Monika war ein Stück weit sehr aufdringlich. Diese Anekdote erzähle ich absichtlich losgeworden, indem er mehr oder weniger gesagt hat, Mutter, wir fahren jetzt gleich mit dem Schiff von Nordafrika hinüber nach Europa, geh doch in die Kirche und bete für eine gute Überfahrt. Und tatsächlich ist er mit seiner Lebensgefährtin und dem Kind schon ein Schiff früher gefahren als die betende Mutter. Sie kam aber natürlich nach. Und wir kennen dann, dass Augustinus angezogen war durch Bischof Ambrosius, aber nicht durch die Inhalte, die er vermittelt hat, sondern Augustinus schreibt, dass niemand mehr das antike Redeideal besessen hat. Nur Bischof Ambrosius hat es in den Kathedralliturgien noch immer beherrscht in seinen Predigten. Das heißt, er ging sehr intensiv in Gottesdienste, wie aber schreibt, eben nur des äußeren Rahmens willens. Aber steht dort, Tropfen höhlt den Stein, nicht? Es gibt dann diese Anekdote oder Legende oder Wahrheit, dass er in einem Garten gesessen ist und er hat immer wieder innerlich den Impuls gehört, tolle Läge, nimm und lies. Aber er hatte ja gar kein Buch mit. Er erzählt das seinem Freund, der auch mit war, Alypius, und der sagt, ich hätte schon ein Buch hier und ziehe dann Neues Testament heraus und Augustinus habe dann die Stelle im Römerbrief aufgeschlagen, legt als Gewand Jesus Christus an, denn das Reich Gottes ist nicht im Essen und Trinken. Augustinus hat das im Herzen berührt. Er hat seine Freunde dazu gebracht, dass sie dieses wilde Partyleben aufgeben. Übrigens, die Lebensgefährtin ist schon wieder nach Nordafrika zurückgekehrt. Ein Stück weit ist das immer etwas Trauriges, sie ist ja namenlos, also das heißt, er schreibt zwar über sie in den Confessiones, aber sie hat keinen Namen. Ist aus heutiger Perspektive auch interessant. Das Kind lässt sie übrigens bei ihm, also er ist dann ein alleinerziehender Vater. Mutter Monika hilft natürlich auch mit. Aber jetzt sozusagen, es ist ein Stück weit ein Leben mit den Freunden in einem Landgut in der Nähe von Mailand, Cassiciacum, und das sind so die ersten wichtigen Erfahrungen nach der Bekehrung. Das heißt, ich sage, diese Partyhorde wurde zu einer Art Klostergemeinschaft. Und hier schreibt Augustinus bereits die ersten Fundamente seiner Augustinus-Regel. Das heißt, hier ist ein Stück weit schon grundgelegt, was später als Augustinus-Regel überliefert wird. Diese Erfahrungen des gemeinschaftlichen Lebens in diesem Landgut. Später brechen sie dann auf und wollen nach Nordafrika zurückkehren. Und hier ist dann diese Erfahrung, dass Monika noch vor der Überfahrt, obwohl sie noch so eine intensive Nacht hatten, wo sie am Fenster standen und über Gott und die Welt philosophiert haben, gesprochen haben, keine Themenbereiche ausgelassen haben, schreibt Augustinus, was menschliches Leben betrifft, also eine intensive Nacht bei offenem Fenster, in den Sternenhimmel schauend und relativ rasch, noch vor der Überfahrt nach Nordafrika, bekommt Monika Fieber und verstirbt innerhalb von 3 Tagen. Das heißt, sie bleibt dann in Italien, in Europa. Augustinus kehrt zurück, führt mit seinen Freunden dort, dann würden wir sagen, ein richtig mönchisches Leben. Und hier kommt dann die Regel wirklich schon in die Endredaktion. Und dann kommt, wie das der Augustinische Orden nennt, seine zweite Bekehrung. Entgegen seiner Wünsche, entgegen seiner Vorstellungen, lässt er sich tatsächlich zum Auxiliarbischof zunächst von Hippo Regius. Auch das ist eine Stadt, die im heutigen, das ist das heutige Annaba in Algerien, Wein. Und steht ganz für den kirchlichen Dienst zur Verfügung. Reibt sich hier auf Predigten, Briefe, Lehrschriften. Er ist ja auch ein großer Theologe. Nicht, es geht hier auch um Einheit bei Augustinus. Es gab etliche, man musste sozusagen das christliche Glaubensbekenntnis, wie wir es jetzt kennen, noch so ein Stück weit war, gab es Formulierungen, aber die haben sich jetzt nicht im Denken und im Herzen und in der Lehrpraxis wirklich durchgesetzt. Nicht, es gab, sagen wir mal so, Streitereien um die Person Jesu Christi. Wahrer Gott, wahrer Mensch, beides, wahrer Gott und wahrer Mensch. Das war zwar im Grunde genommen ein Stück weit schon abgeschlossen in der theologischen Diskussion, aber bis das wirklich geglaubt wird, gelebt wird, letztlich aus der Perspektive des Augustinus, die ihre Lehrer schweigen, das ist ein mühsamer Weg der Pastoral und der theologischen Argumentation. Und das ist ein langer Weg, das dauert. Und so setzt sich Augustinus hier eben als großer Theologe ein. Ich erwähne nur kurz seine großen Schriften, De Trinitate über die Dreifaltigkeit. Dann so der Entwurf einer christlichen Gesellschaftslehre, De Civitate Dei, über die Gottesstadt. Das hat natürlich auch ein Stück weit eschatologische Momente schon. Das heißt, wie entfaltet sich das hin bis zur Ewigkeit? Das Reich Gottes auf Erden und Christen und Christinnen, die sich von diesem Gedanken, von dieser Freundschaft mit Jesus erfassen lassen und das dann umsetzen. Ja, und Augustinus besteht aber darauf, dann als er vor allem wirklich dann Diözesanbischof wird, dass sein Klerus ein Stück weit schon gemeinschaftliches Leben pflegt. Das heißt, hier versammelt Augustinus regelmäßig seine Priester, um mit ihnen gemeinsam zu beten und gemeinsam zu essen. So, und jetzt kennen Sie sicher die Augustiner, also Sie kennen jetzt die Augustiner, indem Sie mich kennengelernt haben. Wir heißen die Augustiner, aber weitaus bekannter in Österreich sind ja die sogenannten Augustiner Chorherren. Die heißen weltweit eigentlich regulierte Chorherren. In Österreich heißen sie Augustiner Chorherren, weil sie auch die Augustinusregel haben. Und wir sagen immer aus einer spirituellen Perspektive, wir Augustiner sind die Erinnerung an die Erfahrungen des heiligen Augustinus nach seiner ersten Bekehrung. Das heißt, dieses Leben mit den Freunden in Gemeinschaft, das, was als Regel entstanden ist, wurde hier erarbeitet, wurde hier gelebt, gepflegt. Und die Augustiner Chorherren sind sozusagen die Erinnerung an die Erfahrungen des heiligen Augustinus nach seiner zweiten Bekehrung, nämlich als Bischof, der Priester um sich versammelt. Und die Augustiner Chorherren sind ja ein Stück auch, sozusagen, wenn Sie jetzt an Kloster Neuburg denken, nicht nur an alle anderen Augustiner Chorherrenstifte, die Augustiner Chorherren, die haben eben einen infolierten Probst als Leiter dieses Stiftes, nicht? Also mit Stab und Mitra, wie ein Bischof. Und es ist eine Priestergemeinschaft, es sind keine Mönche. Nicht wäre ich Augustiner Chorherr, müssten Sie nicht Pater Nikolaus, sondern Herr Nikolaus zu mir sagen. Das heißt, das sind schon wirklich wesentliche Unterschiede. Wir sagen immer ein bisschen zynisch, sie sind unsere reichen Verwandten, weil sie natürlich schon, weil sie ein Stück weit schon natürlich die Augustinusregel haben, aber die uns am nächsten stehende Gemeinschaft, die auch unmittelbar aus diesen Ersterfahrungen des heiligen Augustinus sozusagen schöpft, sind die armen Schulschwestern unserer lieben Frau in der Friesgasse. Also das ist eigentlich die Gemeinschaft, die uns Augustinern am nächsten ist, von den spirituellen Wurzeln und von der Regel her natürlich viel, viel später ins Leben gerufen. Wir Augustiner selber sind gegründet erst im 13. Jahrhundert. Das heißt, wir haben jetzt nicht eine kontinuierliche Geschichte vom heiligen Augustinus und seinen Erfahrungen bei diesem Landgut bei Mailand. Oder doch, denn es gab von Anfang an Klostergemeinschaften, die diese Regel bewahrt haben und gelebt haben. Und es gab dann eine Fülle von Eremitengemeinschaften, die haben sich manchmal auch in die italienischen Wälder zurückgezogen Und nachdem es Wüstengebiete in Europa so nicht gibt, haben sie sich sozusagen in die abgelegenen Berge Italiens zurückgezogen, in die Wälder. Und Papst Alexander IV. Hat dann gesagt, es gibt so viele Eremitengemeinschaften, die ein bisschen unüberschaubar waren für ihn. Und darum hat er 1256 dann diese Eremitengemeinschaften vereinigt und hat ihnen die Augustinusregel übergeben. Und das ist sozusagen das Gründungsdatum unseres Ordens. Das Interessante ist, sie waren ab diesem Moment überhaupt keine Eremiten mehr, denn Alexander IV. Hat gesagt, ich brauche euch für die Seelsorge in den neu entstehenden Städten in Italien. Nicht in diesem 13. Jahrhundert entstehen sehr viele Städte und da schicke ich euch hin. Und so kamen auch im 14. Jahrhundert dann wir nach Wien, auch eine wachsende Stadt, die sich mehr und mehr ausbreitet, und da wurden wir eben von den Babenbergern, von Otto dem Fröhlichen, sozusagen nach Wien geholt, um hier City-Pastoral zu machen, würden wir heute sagen. Das heißt, eine interessante Geschichte, wir haben den Namen Eremiten bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil im Ordensnamen gehabt, aber eigentlich gab es von der päpstlichen Gründung im 13. Jahrhundert nie ein Eremitenleben. Es existiert alles auch in weiblicher Form. Augustinus schreibt auch eine Regel für Frauen sofort. Es gab scheinbar, manche sagen, naja, bei den Partys müssen ja dann die Frauen übrig geblieben sein, wenn die Männer dann auf einmal sich zurückziehen. Es gab dann scheinbar auch sehr bald schon noch zu Lebzeiten sozusagen die Frauengemeinschaften, wo es eine eigene Regel gibt, die aber immer nur abweicht, dass halt die männlichen Bezeichnungen in die weiblichen umgewandelt sind. Sonst sind die beiden Regeln ident. Es heißt nur immer Regel für die Männer, Regel für die Frauen, aber sie sind eigentlich ident, wortident. Das heißt, es gibt auch Augustinerinnen, aber nicht in Österreich. Unsere Mitschwestern leben vor allem in Italien. Da gibt es sozusagen wirklich das Pendant zu uns Augustinern, Augustinerinnen. Nur führen die ein kontemplatives Leben. Das ist eine kontemplative Gemeinschaft. Die Augustiner-Chorherren haben momentan sehr drei berühmte Mitschwestern, die Augustiner-Chorfrauen. Sie wissen, diese mediale Sache mit den drei Nonnen, die wieder zurückgekehrt sind nach Goldenstein, das erwähne ich jetzt aber nicht weiter. Sie sind ja auch nicht, aber das sind sozusagen Chorfrauen, das heißt, die sind das weibliche Pendant zu den Chorherrenstiften. Jetzt verstehen Sie vielleicht auch, warum sie kirchenrechtlich dem Propst von Reichersberg unterstellt worden sind, weil das eben männlich-weiblich ist. So, und jetzt aber genug der Ordensgeschichte. Jetzt kommen wir zu Papst Leo, der Augustiner ist und all das, was ich jetzt gesagt habe, sicher als Basis für sein eigenes Leben hat. Ich persönlich bewerte, bevor ich jetzt auf verschiedene Aspekte seines eigenen Lebens, bevor er Papst wurde, kommen, ich selbst bewerte vieles, was ich oder wie ich ihn wahrnehme, aus dieser Perspektive des Augustinerordens. Er ist sicher sehr geprägt durch diese Regel. Er hat die Gemeinschaft ja auch 12 Jahre lang geleitet. Und in dieser Phase bin ich ihm sehr, sehr oft begegnet, nachdem natürlich unser kleines Kloster hier in Wien immer wieder auch Visitationen hatte durch den Generalprior. Und er gerade für Österreich, also das österreichische, das Wiener Kloster hat ihn sehr, sehr interessiert, hat auch immer gesagt, es wird lange dauern, bis die Geschichte wieder so groß wird, wie sie einmal war in Österreich, aber wir belassen dieses Kloster auf alle Fälle, auch in einer gewissen Selbstständigkeit, also nicht so, dass wir damals zu dritt machen können, was wir wollen, aber er hat selbst die Verantwortung übernommen. Da gab es nämlich immer die große Frage, nicht dieses kleine Kloster hier in Wien, sollen wir das nicht der deutschen Provinz anschließen? Nicht? Also in Deutschland haben die Augustiner noch eine größere Provinz mit mehreren Klöstern. Sollen wir Wien jetzt nicht sozusagen komplett dem angleichen? Und da hat damals Pater Robert, wie wir ihn nannten, eben immer wieder betont, nein, er glaubt, er kann das gut einschätzen, so wie er das beobachtet hat. Österreich und Deutschland ist zwar mit derselben Sprache ausgestattet, aber trotzdem Verschiedenes. Also das war interessant für mich, dass wir hier entgegen des Weges von anderen Ordensgemeinschaften nicht hier sozusagen einfach, ohne dass man uns konkret sieht, woanders zugegliedert wurden. Da hat er sich wirklich sehr bemüht darum, dass wir eine Mini-Jurisdiktion auch noch selbst behalten und nicht einfach eines der kleinsten Klöster der deutschen Provinz werden. Er selbst ist sicher geprägt durch das gemeinschaftliche Leben. Wir Augustiner haben ja gar keinen speziellen Ordensauftrag, also im Gegensatz zu anderen Orden, die ja klar definiert haben, warum es diese Ordensgemeinschaft gibt, haben wir keinen speziellen Auftrag. Das, was zentral ist für uns, und das gilt jetzt eben auch für Papst Leo, und manche sagen ja fast schon, er gestaltet das ein bisschen zu viel, denn ich höre immer wieder, dass er in freien Momenten sofort in das Augustinerkloster, das vis-à-vis des Vatikans liegt, das ist unser Generalatshaus, wo der Generalprior seinen Sitz hat, wo also auch er 12 Jahre lang wohnte, dass er immer wieder dort hinübergeht, zum Essen zum Beispiel. Oder plötzlich erscheint, wenn der Pater Generalprior Geburtstag hat, unangekündigt einfach kommt. Ich höre, dass er diese Wurzeln schon sehr ernst nimmt, denn, das ist sozusagen ein wichtiger Pol unserer Regel, lebt also alle wie ein Herz und eine Seele zusammen. Das Gemeinschaftsleben ist das Kern, ein, so wie ein Brennpunkt einer Ellipse für uns Augustiner. Wir haben kein anderes Ordenscharisma, außer dass wir wie ein Herz und eine Seele zusammenleben mögen und uns gegenseitig helfen mögen, Gott zu suchen und anderen dabei helfen, Gott zu suchen. Diese Formulierungen von Augustinus gefallen mir auch sehr gut, weil sie so offen sind. Nicht? Also, das heißt, wir sind jetzt kein Missionsorden im klassischen Sinn, sondern wir wurden verwendet immer schon in den Städten und mir gefällt auch die Formulierung Gott suchen sehr gut, weil sie eine gewisse Offenheit hat und weil sie nicht das so beschreibt, dass etwa ich Gott gefunden hätte und ich stülpe das jetzt jemandem anderem über oder ich gebe das sozusagen so im Sinne einer Lehrweisheit weiter, sondern ich helfe anderen bei Gott zu suchen durch meine eigene Suche. Augustinus schreibt auch über in einem Traktat, und da weiß ich auch, dass das ein Satz ist, der in Leo XIV. Prägt, auf den hat er sich auch mehrmals bezogen. Da schreibt Augustinus in De Vera Religione über die wahre Religion: Wir wollen Gott suchen. Und wenn wir ihn gefunden haben, so, und jetzt kommt das Spannende, wissen Sie, ich als Direktor habe und als Lehrer habe das natürlich gern, dann könnte ich mir vorstellen, mache ich einen Hackerl und lege das zur Seite und es ist erledigt. Nicht? Das hat man in der Direktion am liebsten, wenn eine Arbeit fertig ist. Aber so ist das mit der Gottsuche nicht. Wir wollen Gott suchen und wenn wir ihn gefunden haben, dann wollen wir ihn weitersuchen. Ja, also das ist sozusagen ein Satz, der für uns sehr, sehr prägend ist und auch für unsere gesamte Arbeit und den Augustinus im Grunde genommen als Konzept für das Leben im Kloster wesentlich Grund gelegt hat. Ja, also es ist eine immerwährende Suche nach Gott. Und Sie kennen auch dieses Zitat, das muss ich jetzt nicht allen nach Athen tragen: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Dieses bekannteste Zitat aus den Confessiones drückt ja im Grunde genommen auch für uns Menschen diese ewige Unruhe aus, die uns umtreibt, die uns anstiftet, Gott zu suchen. Augustinus schreibt in den Confessiones sogar in den Phasen, wo ihm das nicht bewusst war, hat er das schon getan. Seine Suche nach Glück, seine Suche nach Lebenserfüllung. Er bewertet auch diese Phasen, wo er komplett ohne Glaube, würden wir aus heutiger Perspektive sagen, gelebt hat, als ein Teil seines spirituellen Prozesses. Und das finde ich auch so spannend, denn wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo viele Menschen ohne Glauben, ohne Religion aufgewachsen sind. Und dann gibt es auch Menschen, die sich dem tatsächlich zuwenden. Es gilt aber immer noch das Wort, das manchmal, auch das sage ich jetzt natürlich mit einem Lächeln, aber es stimmt ja, Neubekehrte auch sehr, sehr lästig sein können. Nicht? Und das ist etwas, das finde ich bei Augustinus nicht so. Es gibt zwar diese Bekehrung, aber er betont schon, dass die Zeiten davor schon ein Teil waren seiner Suche, die nicht abgeschlossen ist mit der Bekehrung. Und wissen Sie, ich glaube, dass das jetzt sozusagen etwas ist, was Papst Leo ganz sicher prägt. Ja, also das traue ich mir hundertprozentig aus seinen, das ist seine spirituelle Quelle, dass die Erfahrung der Gemeinschaft und die Erfahrung der Suche nach Gott. Sonst wäre er nämlich ein ganz schlechter Augustiner. Und das war er aber nicht, weil die Gemeinschaft hat ihn ja immerhin für 12 Jahre zum Leiter des gesamten Ordens gewählt. Und ich weiß aus Begegnungen eben, wie gesagt, wie ihm der Blick immer auf Menschen wichtig war, wie die Suche nach Gott für ihn ganz wichtig war. Und ich kann mich erinnern, einmal hat er unser Wiener Kloster visitiert und wir haben damals sozusagen eine Dependance gehabt noch, die leider jetzt schon geschlossen ist, in Zwiesel im Bayerischen Wald. Liegt zwar jenseits der Grenze, aber natürlich auch Bayern fühlt sich mit Österreich wohler als der deutschen Provinz angegliedert. Sozusagen, dieses kleine Kloster mit 3 alten Patres hat sozusagen, war dem Wiener Kloster angeschlossen und der damalige Prior hat gesagt, als der Generalprior Pater Robert kam, ja, wir haben ja noch Zwiesel, aber dort müssen wir jetzt nicht hinfahren oder im Rahmen der Visitation müssen wir auch gar nicht hinfahren. Die 3 sind ja im Ruhestand und machen ja eigentlich gar nichts mehr nach außen. Und ich kann mich erinnern, dass das Erste, was dann Pater Robert gesagt hat, ist gesagt, nein, dort fahren wir jetzt als Erstes hin, bevor wir überhaupt in Wien beginnen. Ja, und wir sind schon losgefahren und haben die 3 Mitbrüder besucht und er hat gesagt, das ist die Basis, die Quelle. Denn Zeiten schöpfen sich immer aus dem, wie das vorher war, aber wir leben ganz im Jetzt. Und das ist das Wichtige. Er hat unlängst bei einer Veranstaltung mit Kindern und Jugendlichen, das war eine Online-Veranstaltung, da hat die Moderatorin ihn gefragt, was sagen Sie denn, Heiliger Vater, jetzt diesen Kindern und Jugendlichen, ich glaube 15.000 Kinder und Jugendliche waren dazu geschaltet, was sagen Sie ihnen als Zukunft für die Kirche? Und da habe ich mir gedacht, jetzt schon wieder ein typisch augustinischer Satz, wo er gesagt hat, nein, Sie sind nicht die Zukunft der Kirche, sondern Sie sind auch schon die Gegenwart der Kirche. Nicht mit der Zukunft, indem wir immer Kinder und Jugendliche als Zukunft der Kirche nennen, schieben wir sie eigentlich weg. Nicht so, als hätten sie haben jetzt das zu bringen, was sie bringen als Kinder und Jugendliche. Und nicht erst in Zukunft. So nach dem Motto, wir sind jetzt da und sie rücken uns dann nach. Nein, sie sind es genauso jetzt schon. Und das ist sozusagen etwas, wenn wir den Traktat aus einer Predigt über die Zeiten von Augustinus hernehmen, da schreibt Augustinus, wollen wir uns über die Zeiten beklagen? Nicht die Zeiten sind gut oder schlecht. Wie wir sind, so sind auch die Zeiten. Jeder schafft sich selber seine Zeit. Lebt er gut, so ist auch die Zeit gut, die ihn umgibt. Ringen wir mit der Zeit, gestalten wir sie. Und aus allen Zeiten werden heilige Zeiten. Dieser Gedanke ist sicher etwas, deswegen wird auch all seine Entscheidung, so habe ich ihn immer auch als verantwortlich in unserem Orden kennengelernt, immer lange dauern. Es ist so, dass er einfach, nicht manche beschreiben ihn als scheu, als schüchtern, manche sind schon ungeduldig und erwarten sich etwas. Wir sind sozusagen in dem Sinn, also ich bin das im Umgang mit ihm gewohnt, dass er sehr gut zuhört, dass er verschiedene Seiten anhört und dann dauert es immer seine Zeit, bis eine Antwort kommt. Das ist so seine Wesensart, die aber gleichzeitig aus dem her fruchtet, dass er ja einfach wirklich in dieser Suche drinnen steckt, immer. Ja, also Gott suchen bedeutet immer, kein endgültiges, abschließendes Votum zu bilden, sondern immer zu wissen, es ist für den Moment, für das Jetzt, so, aber das Problem ist, als Pontifex Maximus sind natürlich manche Dinge oder werden erwartet, Fragezeichen, dass sie dann so endgültig womöglich für Ewigkeiten festgenagelt sind. Das ist uns Augustinern irgendwie ein Stück weit fremd. Weil wir manches eben aus diesen Wegetappen, aus diesem Anschauen auch wieder verändern können. Und unsere Suche nach Gott zum Beispiel, also Gott lässt sich auf keinen Fall laut Augustinus irgendwie fassen und ist deswegen ausschließlich durch Suche zu finden, aber nur um ihn wieder weiterzusuchen. Ich habe Leo immer so erlebt, er äußert sich ja immer im Grunde genommen vage, ich gebe der Kritik recht, ja. Wir haben ja sogar den Pater Butlock hier nicht mit, ich habe seine Zeitungsartikel auch mitgebracht. Natürlich schreibt hier der Autor, es wird natürlich schon Zeit, dass einmal irgendwann noch etwas Fixes kundgetan wird. Es ist ja immer so, bei den Fragen für den Moment möchte ich nichts verändern an dem Weg der Kirche. Nicht so seine Antwort zur Frauenordination. Für den Moment möchte ich nichts verändern. Das heißt, hier ist Zeit. Das ist aber lässt eigentlich auch noch gleichzeitig ein gewisses Schlupfloch offen, sage ich, dass doch wieder eine andere Entscheidung kommen könnte. Der synodale Weg wird weitergegangen. Der synodale Weg ist eigentlich etwas, was uns Augustinern sehr nahe stehen müsste. Denn, wie gesagt, wir sind ein Herz und eine Seele auf dem Weg zur Gott. Da steckt ja schon das Wort Weg drinnen. Und insofern ist auch interessant, dass er sich sofort dazu geäußert hat, dass dieser Weg weitergegangen wird. Überhaupt, der Name Leo ist sehr... Da gibt es jetzt verschiedene Interpretationen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, welche die Wirklichkeit ist, ja, und was seine Überlegungen waren. Darüber habe ich nie mit Papst Leo natürlich persönlich gesprochen. Und es gibt auch kein offizielles Statement. Aber natürlich gibt es Leo den Großen, ein großer Papst der Frühzeit. Ich würde sagen, von den Bedingungen her ähnlich wie Augustinus. Nicht auch in diesem eben zu Ende gegangenen antiken Zeitalter am aufbrechenden mittelalterlichen Weg, wenn wir das aus einer nachträglichen historischen Perspektive so betrachten. Da sind Augustinus und Leo, wenn auch nicht exakt in den Lebensdaten, aber trotzdem von den Bedingungen her Weggefährten. Übrigens, Augustinus stirbt, während seine Bischofsstadt Hippo Regius belagert wird von den Vandalen. Er erlebt auch nicht den Fall dieser Bischofsstadt. Das heißt, Augustinus ist wirklich eine Nahtstelle in der Völkerwanderung zwischen Antike und aufbrechendem Frühmittelalter. Und da gehört auch Leo der Große dazu. Dann haben wir Leo den 13., nicht mit seiner ersten großen Sozialenzyklika Rerum Novarum, ist natürlich mir, wie soll man sagen, das ist etwas, was natürlich mich als in der Welt der Lehrlinge und der Arbeit natürlich auch gefreut hat, dass hier automatisch im Namen die Erinnerung an eine große Sozialenzyklika ist, die natürlich auch immer wieder durch Hand aufs Herz sehr spät kam. Also auch Leo der 13., der hat sich ja lange Zeit gelassen. Wenn man jetzt die Wiener Geschichte anschaut, die Massen der Arbeiter hatten wir bereits verloren. Das sage ich jetzt auch natürlich mit einem gewissen Fragezeichen. Solange suchende Wege können natürlich auch die Gefahr beinhalten, dass man Dinge aus den Augen, nicht aus den Augen verliert, sondern dass man dringliche Dinge dann womöglich so verzögert, dass Wesentliches sich schon verschoben hat. Denn bis Rerum Novarum zum Beispiel kam, waren die Arbeitermassen nicht mehr zu gewinnen, auch durch noch so tolle Aussagen der Kirche. Ja, da waren die Fronten dann schon zu verhärtet. Das ist eine Gefahr des langen Wartens. Aber das fällt mir auch ein zu Leo dem 13. Es gibt zwar die Sozialenzyklika, aber es hat lange gedauert, bis sie endlich kam. Es gibt übrigens auch noch eine andere Perspektive, auf die bin ich gekommen durch meine Tätigkeit bei den Schwestern Clarissen. Das ist jetzt auch wirklich nur so dahergesagt, ich kann nicht sagen, ob das stimmt, aber für Franziskus, also nicht Papst Franziskus, sondern für den Heiligen von Assisi, war ein wesentlicher Weggefährte Bruder Leo. Der hat auch sozusagen begonnen, seine Vita zu entfalten, schriftlich. Ja? Also es ist Bruder Leo ein wesentlicher Teil von Franziskus gewesen. Jetzt könnten wir auch das vielleicht so verstehen, nicht? Oder vielleicht war das auch eine der möglichen Quellen für diese Namenswahl, dass hier ein Franziskus war und jetzt ist Leo hier, der erste große Weggefährte. Vielleicht ist hier auch wirklich ein Kontinuum zu dem, was Franziskus für die Kirche grundgelegt hat, mitgegeben. Tatsache ist, das soziale Anliegen ist ihm sicher in seiner Tätigkeit als Missionar, noch bevor er Bischof war, war er ja dann bereits Missionar in Peru und hat dort sicher die Mission verstehen wir jetzt natürlich nicht mehr so wie vergangene Jahrhunderte, also das ist in unserem Orden sicher nicht, wenn da immer in der Biografie steht, er war Missionar in Peru, nachdem er Generalprior war. Missionarisch sein bedeutet nicht mehr von oben herab, von der Kanzel, irgendwelche Barbaren und Wilde zu bekehren, sondern das ist natürlich mit einem sozialen Engagement verbunden, das ist natürlich mit einem Dasein mitten unter den Menschen verbunden, das ist mit einer gemeinsamen Gottsuche verbunden, das ist mit einem Einsatz, der nachhaltig ist, verbunden. Ich kann mich erinnern, Father Robert hat auch immer, also da bin ich ihm einmal begegnet bei einem augustinischen Weltjugendtreffen, nicht, wo ich ihm als Berufsjugendlicher auch mit Jugendlichen teilnehmen darf, kann, soll, muss. Und da hat er zum Beispiel zu mir gesagt, das ist eine Zumutung, was hier unser Orden macht. Also er stellt das jetzt sofort ein. Hier werden zwar so coole Rucksäcke und Giveaways ausgeteilt an diese Jugendlichen aus der ganzen Welt, die da kommen. Aber er hat dann gesagt, schaut bitte hin, wo die produziert worden sind. Nur weil wir sie dann günstig kaufen, kaufen wir diese coolen Rucksäcke für die Jugendlichen dort. Ich schließe gleich unsere Sektion für die Erhaltung der Schöpfung und des Klimaschutzes und auch die für die Gerechtigkeit, die soziale, weil wenn ein Orden das zulässt, sind wir überhaupt kein prophetisches Zeichen. Beim nächsten Weltjugendtreffen war es dann schon anders. Ja, also das heißt, es sind auch schon so, also er hat wirklich diesen Blick und den muss er auch in seiner Tätigkeit als Peru gehabt haben. Das heißt, ich hoffe sehr, dass das natürlich auch einfließt. Übrigens, sein Wahlspruch in illo uno unum, könnten wir jetzt so übersetzen, in ihm, also in Jesus, in Christus, in diesem einen sind wir alle eins. Das ist natürlich auch zutiefst augustinische Spiritualität. Wir sind eine Gemeinschaft auf dem Weg zu Gott. Haben sonst kein anderes Ordensziel, außer eine Weggemeinschaft bilden und auf dieser Weggemeinschaft Menschen helfen, diesen Weg zu gehen. Deswegen ist das auch für mich ein etwas Schönes, dass ich Berufsschullehrer zum Beispiel sein kann. Ich bin das wirklich mit Leidenschaft, würde jetzt nicht unbedingt zu uns passen, oder niemand würde sagen, die Augustiner, wir holen sie jetzt in die Schule. Aber diese Weggemeinschaft, aus dieser Weggemeinschaft mit meinen Mitbrüdern heraus, versuche ich eben in der Welt der Lehrlinge und in der Welt der Berufsschule eben hier Menschen bei der Gottsuche zu unterstützen, indem ich Gott suche. Ja, also das ist mir immer auch wichtig. Es gibt drei apostolische Schreiben bis jetzt. Die Lexite, das ist so die in diesen ersten Oktobertagen erschienen. Sie wissen, da gab es schon in der Tradition von Franziskus immer im Zusammenhang mit dem Gedenktag des heiligen Franz von Assisi verschiedene Schreiben. Laudate Dominum, Fratelli Tutti, auch eine Sozialenzyklika, 4.10., 3.10. Und da wurde die Lexite vorgestellt, dass er noch weitgehend aus der Feder von Franziskus stammt oder Gedanken von Franziskus die Basis bilden. Es ist ja nur durch ein paar, wie Leo sagt, persönliche Überlegungen erweitert worden. Interessant ist, dass dann ein Schreiben schon nicht mehr auf Latein benannt ist, sondern auf Italienisch. Es ist ja auch so, dass auch das ist ja eine neue Veränderung, dass Latein nicht mehr die Amtssprache ist, sondern Italienisch jetzt. Das ist irgendwie wieder, wissen Sie, auch das ist so schwierig, Leo ist so schwer einzuschätzen. Nicht? Einerseits hat er da scheinbar schon einen Schritt zugemacht auf die Menschen, die so verhaftet sind in ihrem Wunsch, die Messe in der altüberlieferten Form zu feiern. Nicht? Da gab es ja sogar eine Messe im Petersdom. Das hat ja Franziskus eher eingeschränkt hier, dass diese Gemeinschaft womöglich stark wird oder sich entfaltet. Hier gibt es scheinbar einen Schritt zu. Auf der anderen Seite ist Latein jetzt wieder nicht mehr so gefördert und geschätzt. Dieses Schreiben habe ich tatsächlich gelesen. Die Segnare Nuove Mappe di Speranza. Wir würden es übersetzen mit neue Landschaftskarten der Hoffnung zeichnen. Da geht es nämlich um Erziehung und Bildung. Das habe ich mir gedacht, das schaue ich mir jetzt genauer an. Das ist am 20.10.25 anlässlich 60 Jahre Gravissimum Educationis, ein Konzilstext über Erziehung und Bildung. Ja, was kommt da vor? Einerseits, dass Erziehung und Bildung wieder mehr zu tun haben soll mit der Pflege des inneren Lebens. Das heißt, dass auch so der spirituelle, mystische Anteil auch in der Erziehung seinen fixen Platz haben muss. Gefällt mir natürlich als Religionspädagoge sehr, sehr gut. Dann kommt vor ein kluger Umgang mit digitaler Technik und KI. Auch das ist spannend. Wir sind momentan in der Welt der Bildung hin und her gerissen. Nicht? Einerseits sagt man immer, aus dem Bildungsministerium, nicht, Digitalisierung ist voranzutreiben und muss mehr und mehr und mehr Raum kriegen. Wir Direktoren und überhaupt alle, die mit der Welt der Erziehung und der Bildung befasst sind, sagen aber, das Ganze muss doch ein bisschen strukturierter sein. Wir Lehrende sind oft den Schülern viel, hinken ihnen nach, und wie kann man das überhaupt dann verbinden? Die wissen mehr als wir, aber gleichzeitig machen sie manches auch vollkommen unreflektiert. Wie passt das überhaupt zusammen? Es ist ein eigenes Kapitel hier. Und natürlich, das ist auch interessant, es geht um Sprache. Friedensstiftende, gewaltfreie Sprache. Drei Themen, die mich prinzipiell als Pädagoge natürlich sehr interessieren, die hier benannt sind. Die anderen schreiben, eines ist ja überhaupt ganz, ganz frisch, in Unitate Fidei, das ist bezüglich des Jubiläums des Niceno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnisses erst vor wenigen Tagen vorgestellt worden. Erste Auslandsreise, nicht zu wissen, Türkei. Auch anlässlich des nizenischen Jubiläums, auch ein bisschen ein untypischer Ort, nicht, wo jetzt das Christentum in einer totalen Minderheit ist. Vielleicht aber vergleichbar mit der Situation, wie es auch in der Heimat des heiligen Augustinus ist. Nicht? Also Algerien ist jetzt auch schon lange, lange, lange nicht mehr ein christliches Kernland, sondern das Gegenteil. Wir haben nach wie vor ein Kloster in Annaba, in der Bischofsstadt von ehemaligen Bischofsstadt von Augustinus, das der Generalprior Robert auch immer wieder besucht hat. Das war nämlich auch direkt ihm unterstellt. Also es gab ein paar Klöster, die unmittelbar der Generalprior unter seine Jurisdiktion gestellt hat. Das war auch Annaba und Wien. sozusagen sind hier dankbar für diesen Einsatz. Das bedeutet immer auch natürlich ein Stück weit mehr Arbeit. Ich habe auch schon Generalprioren erlebt, die dann das eher nicht so geschätzt haben, dass sie womöglich persönlich für ein Kloster Verantwortung tragen, weil das bedeutet immer auch, ja, dass sie mehr tun müssen. So ist es dem Provinzial der anderen Provinz anheimgestellt. Ne? Oder ist überhaupt ein Teil der anderen Provinz, dann ist es ganz aus dem Generalat abgegeben. Ja, interessant, das Erbe Franziskus, habe ich schon gesagt, ich muss jetzt auf die Uhr schauen, ich bin schon sozusagen gegen Ende. Das Erbe des Franziskus wurde angetreten, so wie Franziskus davon gesprochen hat, dass er ein Erbe von Benedikt dem 16. übernommen hat, gleich mit seiner ersten Enzyklika hat es parallel auch Leo getan. Theoretisch hätte er es auch unter den Tisch fallen lassen können, aber es ist nicht geschehen. Ich glaube auch, dass die Lexite, so entnehme ich den Medien, wie gesagt, gelesen habe ich es nicht, dass hier eine schon relativ harte Kapitalismuskritik ist, dass hier kritisiert wird, dass oft Nächstenliebe so lächerlich gemacht wird und Nächstenliebe eine wirkliche Option für die Armen bedeutet und nicht nur etwa ein frommes Werk, wo ich jemandem sage, ich gebe dir jetzt was zum Papperln, weil du bist zu lieb. Ja, und du darfst nicht sterben, also du hast ein bisschen was. Also so ist Nächstenliebe aus christlicher Perspektive nie zu verstehen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen, ich war Ihnen jetzt nicht zu theoretisch in den historischen Dingen unseres Ordens oder etwa in der Spiritualität des heiligen Augustinus, aber ich weiß es, also das ist sicher das, was ich Ihnen mitgeben möchte. Und er ist ja bereits, wenn man seine Biografie anschaut, als Jugendlicher und junger Erwachsener ganz geprägt worden. Nicht? Er war in einem St. Augustine Seminary in Michigan, wo unser Orden Schulerhalter ist. Und er hat dann auch studiert, Mathematik und Philosophie, in einer Hochschule, die auch eine private Hochschule unseres Ordens ist, die Villanova University bei Philadelphia. Nicht? Also eine Hochschule, die als Hochschulerhalter unser Orden darstellt, ist aber bitte keine theologische Fakultät dabei. Ja, auch vielleicht etwas Typisches. Hier wird sozusagen Wissenschaft, Bildung angeboten für Menschen ohne konfessionelle, ohne religiöse Grenzen, aber es wird durch die Augustiner ermöglicht. All das, übrigens, ich habe gehört, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass er ja auch erlebt hat in seiner Studienzeit, dass es zum ersten Mal eine Dekanin gab in der Theologie. Ja, also das heißt, das war schon relativ früh. Bei uns kam ja das erst viel später. Ich kann mich noch erinnern, als wir darüber gestaunt haben, als auf einmal dann Herr Linde Pisarek-Hudelis Dekanin wurde. Nicht? Das war bei uns ein viel längerer Prozess. Er hat das schon viel früher erlebt. Da denke ich mir auch, das müsste doch ein Stück weit zur sogenannten Diskussion um die Frau in der Kirche und ihre Bedeutung und ihre Stellung und die Möglichkeiten vielleicht auch etwas bedeuten. Er war sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Peru Ausbildungsleiter. Ich denke, interessant ist auch, dass er hier beide Welten, wenn ich jetzt Nordamerika und also die USA und Europa in einen Topf werfen kann, darf, ja, dass er sozusagen beide Welten kennt, ja, die nördliche Hemisphäre Amerikas und die südliche. Und somit, er hat lange in Europa gelebt, ich denke mir, das ist, und als Generalprior überhaupt die ganze Welt kennengelernt, das ist natürlich schon noch eine Basis, die ihn ausmacht. Die Rolle des örtlichen Priors im Orden des heiligen Augustinus ist sein Dissertationsthema gewesen. Also aufbauend auf der Basis, was Augustinus in seiner Regel über die Oberen schreibt, wollte er eben anschauen, wie das gelebt werden kann im Orden. Jetzt ist er der oberste Weltprior, vielleicht könnte man ihn so bezeichnen. Nicht? Also nicht nur der Generalprior des Augustinerordens, sondern der Prior für die Weltkirche. Gut, hier bin ich jetzt zu einem Ende gekommen. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was damit anfangen und es hat Sie ein bisschen bereichert. Eines ist zumindest klar, ich konnte die Welt der Berufsschule auch mit hineinnehmen. Das wollte ich natürlich auch, weil mir das auch ein Anliegen ist. Weil wir sind so ein Stiefkind, das sage ich als letzte Anekdote, mir da mal ein Fachinspektor für den Religionsunterricht an Berufsschule gesagt, ich habe mich so gefreut, der war von den 70er Jahren an Fachinspektor, der hat gesagt, ich habe mich immer so gefreut, wenn ich gehört habe, dass ein Priester aus der Kutten hupft. Ja, dann habe ich gewusst, ich kriege wieder einen Lehrer für die Berufsschule. Weil das war das Einzige, was man ihnen noch gegeben hat. Nicht? Also wo sie noch irgendwie kirchlich hätten Dienst machen können, dass sie dann quasi Religionslehrer in Berufsschulen wurden. Und ich erlebe das aber ganz, ganz anders. Ja, also es ist weder für mich ein Strafdienst, noch bin ich arm, weil ich diesen Dienst tue, sondern es ist ein sehr schöner Beruf. Das wollte ich Ihnen vorstellen, auch hier bei den Schotten. Und natürlich wollte ich auch unseren Orden ein bisschen bekannter machen. Er ist ja auch bekannter geworden durch Papst Leo. Das muss man schon auch sagen. Und ich glaube, dass man ihn kennen muss, um Papst Leo zu verstehen. Das war mein Anliegen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ich glaube, jetzt ist es üblich, dass noch Fragen gestellt werden können.
Ich danke Ihnen für Ihren lebhaften Vortrag. Übergesprungen ist wirklich, glaube ich, nicht nur bei mir, sondern bei uns allen, Ihre Begeisterung, Ihr Herz und Ihre Freude an Ihrem Dienst in der Schule. Ich denke, Geschenk und Segen für Jugendliche, was Besseres kann man sich nicht wünschen. Vielen, vielen Dank. Sätze haben sich auch eingeprägt. Mit der Gottsuche, immer weitersuchen, ist nie beendet. Aber auch eben jetzt im Zusammenhang mit Schule, eben Kinder sind nicht die Zukunft der Kinder, sondern sie sind es schon im Jetzt. Also ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen, damit wir auch unseren Auftrag den Kindern gegenüber wahrnehmen können. Nicht in die Zukunft nur zu weisen, sondern was jetzt ist. Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Eine Frage brennt mir noch in der Seele. Wo ist das Löwenhafte? Meine Frage war, wo ist das Löwenhafte bei Papst Leo?
Wollen Sie antworten oder haben Sie eine Antwort? Ja, also schauen wir mal, was eine Antwort aus dem Publikum kommt.
Papst Leo ist ein Löwe und zwar in einem Schreiben, die Lex und Peter zu nur kurz erwähnt haben. Ich gestehe, dass ich es Ausbildung nicht nur einmal gelesen habe. Erster hat nicht nur lateinische Peter, den ich einmal verstehe, ich habe dich geliebt, sondern er hat das ganz unüblich für textliche Schreiben, dies meinen eigenen Titel gegeben, das heißt über die Armut. Und wie er über die Armut spricht, ist das Stärkste, was mir je untergekommen ist. Wir überbietet er sogar Franziskus. Erstens einmal, nennt er sein Schreiben nicht den Züchtiger, das wäre viel zu anspruchsvoll. Er nennt dieses Schreiben Exhortation. Das heißt, dringende Ermahnungen, bitte hört auf mich. Zweierlei sollen wir hören. Erstens den Schrei der Arme, Armut im weitesten Sinn verstanden, in einer Deutlichkeit die Option für die Armen und das als Gegenpol und Notwendigkeit gegenüber einem Wirtschaftssystem, wir würden sagen Kapitalismus, dass er bitte nicht nur in einer einzelnen Ausprägung, wie Franziskus kritisiert, sondern als System und als Diktatur eines Systems. Das heißt, der Löwe findet jetzt, dass unsere heutige Welt unter einer Diktatur steht, die tötet. Und diese Diktatur hat einen Namen und heißt Kapitalismus. Also wenn das nicht löwenhaft ist, dann weiß ich nicht, wie man das noch überbieten kann.
Wie gesagt, Sie haben mir etwas voraus. Ich habe dieses Schreiben noch nicht gelesen, aber es liegt bereits auf meinem Schreibtisch. Ja, natürlich. Ja. Aber es ist sozusagen, ich habe mich sofort auf das über die Bildung gemacht, weil das natürlich die Basis meiner alltäglichen Arbeit ist. Aber wie gesagt, ich habe bereits Rezensionen darüber gelesen. Und ich glaube persönlich, dass es... Ja, es ist, wenn man ihn als Löwen sieht, dann ist er auf alle Fälle inhaltlich mit diesem Thema ganz, ganz einer, der ruft. Und es könnte ja nicht nur Ermahnung heißen, sondern auch wirklich so eine eindringliche Ermunterung, nicht? Also, das ist für mich offener, weil eine Ermahnung ist immer, also zumindest ich verbinde das so, wenn ich jemanden ermahne, hat das immer einen negativen Beigeschmack in der Interaktion. Ich glaube persönlich, zu diesem Thema können wir nur Menschen mit der Liebe gewinnen. Nicht so wie Augustinus sagt, in uns muss brennen, was sozusagen wir im anderen entzünden wollen. Und insofern ist er schon ein Löwe vom Thema her. Ja.
Kurze Frage zum heiligen Augustinus. Weiß man, was aus seinem Kind geworden ist?
Ja, das ist auch schon sehr früh gestorben. Es wurde gemeinsam mit ihm getauft, Adeodatus genannt, also Gott gegeben. Und es ist auch verstorben. Also das heißt, dadurch war Augustinus ganz frei, sage ich einmal, auch wirklich diesen Weg in aller Konsequenz zu gehen, weil natürlich ein Kind immer... Natürlich diese Fürsorge, diese noch dazu als alleinerziehender Vater eben wirklich sehr viel Zeit und Einsatz braucht.
Keine Frage.
Danke für den Weg. Oh, dann sehen Sie, es ist ja nett, ob da rein rede. Tolles Echo. Okay, ich wollte nur kurz fragen zu meiner Nächstenliebe. Nächstenliebe, näher, der Nächste. Da hatten wir einen der spannenden Vorträge mit dem Herrn Professor Dr.
Schwinghorst.
Und da hat er wieder den Zwang geklärt zwischen Politik, Weltpolitik und näherer, nächster. Ich will nicht sophistisch ableiten, ich wollte nur fragen, für mich war das ein interessantes Aha-Erlebnis, aha, da gibt es was Theologisches in der Politik in den USA, was ich bei uns im Diskurs nicht so kannte, und zwar nicht Theologie, ich studiere Naturphilosophie, aber das kannte ich nicht, ist das bei euch in euren Worten ein Thema dieses Nächstenliebe, diese graduelle Stufung, dass das dieses Konzept fand ich sehr interessant, weil er gestritten wird in den USA, was ich mich, ich kann das nicht in den anderen Titel, ich kann das nicht in den Titel näher, der Nächste, was deine gefestigte Meinung bei euch im Ort, ist das ein kleines Streitthema?
Sagen wir so, bei uns ist das überhaupt kein Thema, weil es keine graduelle, sagen wir so, es gibt die Kerngemeinschaft, derer, die miteinander ganz konkret als Lebensgemeinschaft leben, aber von der ausgehend, die muss auf alle Fälle aufbrechen. Die muss auf alle Fälle andere Außenstehende mitnehmen. Ja? Und da gibt es eben diesen Weg, den Augustinus beschreibt, der über die Liebe geht. Und die Liebe gilt allen Menschen, unabhängig, ob sie jetzt mir nahestehen oder sozusagen aus demselben Kulturbereich kommen, das ist ja in Amerika vor allem so, oder überhaupt Menschen sind, nicht? Da kann man jetzt sozusagen, könnte man so verschiedene Abteilungen schaffen, das ist uns ganz fremd. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was Leo kritisiert. Er ist ja gerade in einem, es gibt so wenige öffentliche Stellungnahmen, ja, die sehr kritisch sind gegenüber, das sind jetzt keine Lehrschreiben, keine kirchenrechtlichen Aussagen, kein Dogma, aber natürlich gilt er immer wieder schon als Kritiker von sowohl vom Präsidenten als auch vom Vizepräsidenten, der ja auch so ein Neubekehrter ist, der ist erst 2019 zur katholischen Kirche dazugekommen.
Jedenfalls hat mich ein Beitrag vor kurzem im ORF ziemlich erstaunt. Das war über Peter Thiel und da war dann ist aufgelistet worden, dass in Österreich zumindest eigentlich nur ein Drittel, also 3% der Christen den Sonntagsgottesdienst besuchen. Das ist ja auch sehr stark zurückgegangen seit Corona. Aber in den USA besuchen 25% der registrierten Christen einen Gottesdienst am Sonntag. Und ich habe auch eine amerikanische Nichte, die hat gesagt, unsere Kirche ist am Sonntag voll. Und da, ich weiß, die Messe in der Augustinerkirche ist gut besucht, weil sie ein Hochamt ist, natürlich außergewöhnlich in der Stadt, was ja auch erstaunlich ist für den kleinen Orden. Also das wollte ich sagen.
Ich kann dazu aber nur ergänzen, dass Leo sicher nicht diese Perspektive hat, dass er irgendetwas an Zahlen misst. Das ist ihm sozusagen auch ein wichtiges Anliegen. Also er hat sofort gesagt, nachdem er da im November 24 noch als Kardinal Prävost unser Kirchenjubiläum gefeiert hat, übrigens das war verbunden mit einem Besuch, er war in seiner Verantwortung als Leiter des Dikasteriums für die Bischöfe, natürlich auch in dieser Phase in Wien, weil die Amtszeit von Kardinal Schönborn definitiv ausgelaufen ist und er hat ihn ja auch im Rahmen dieses Besuches zweimal besucht. Also ist nicht nur wegen unseres Jubiläums gekommen, das ist ihm auch wichtig. Aber er hat mehrmals betont, dass ja nicht die Zahl der Gläubigen das ausmacht, sondern das Geheimnis der Eucharistie ist eingeknüpft in das Geheimnis Jesu. Und insofern ist die Zahl der Gläubigen vollkommen gleichgültig. Also jetzt natürlich pastoraltheologisch nicht, ja, aber nicht so nach dem Motto, es ist uns eh wurscht, wie viel kommen. Aber jetzt sozusagen, er hat auch uns erzählt, gleich im Anschluss an die Messe in der Augustinerkirche, wo er natürlich schon auch sehr berührt war, wie viel da waren, dass er eigentlich gesagt hat, als Generalprior war ich 12 Jahre lang in Rom. Ganz einfache Messen, wo oft nur 3, 4 Augustiner, die halt im Generalat waren, mitgefeiert haben, seine Kirche zum Kardinaldiakon, als er Kardinaldiakon wurde, bevor er noch Kardinalbischof wurde, war unsere Ordenskirche Santa Monica, das ist eine Rektoratskirche direkt beim Vatikan, also da ist um 7 Uhr in der Früh die Messe und es kommen so 3, 4 Gläubige, weil dort wohnt ja auch kaum jemand, nicht in dieser Beuge vom Vatikan weg, das heißt, das war sein täglich Brot mit der Feier der Eucharistie. Deswegen, er hat auch die Mitbrüder da in Zwiesel, wo ich zuerst gesagt habe, die drei schon sehr betagten Augustiner sehr ermuntert, weiter, auch wenn gar keine Menschen zu ihnen kommen ins Hausoratorium, auch wenn das schwierig ist, weil der Pfarrer von Zwiesel immer wieder auch ein Stück weit Angst hatte, dass die Augustiner eine Konkurrenz sind und hat das wirklich unterbunden, dass da irgendeine öffentliche Seelsorge stattfindet. Das Einzige, was wir dort hatten, war ein Schülerinternat und das wurde dann geschlossen, als die Schulbusse eingeführt wurden. Sozusagen, aber er hat gesagt, bleibt hier, feiert die heiligen Geheimnisse unter euch, mit euch, das ist die Quelle und es ist ganz unabhängig davon, wie viele Menschen kommen. Also ich sage immer so, mir gefällt jetzt die Messe bei den Schwestern Klarissen in der Gartengasse mindestens genauso gut wie das Hochamt in der Augustinerkirche. Ja, also das ist sozusagen
zwei Ergänzungen und eine Frage mit Frau Nikolaus. Also mir gefällt eine Bibliothek auch besser als eine Lehre, aber es gibt natürlich auch Priester, die mit ihrer Auszelebrandi und mit ihren Predigten Leute verfeiern.
Das gibt es, ja.
Das andere ist, dass der amerikanische Katholizismus in sich sehr polarisiert und problematisch ist. Und es ist ja kein Zufall, dass Papst Franziskus den Nuntius in den USA zum Kardinal ernannt hat, den Kardinal Christoph Pierre, ein Franzose, weil ihm die amerikanischen Bischöfe oft sehr ablehnend gegenübergestanden sind. Mhm. Und J.D. Vance ist ja auch so ein Retro-Katholik, die dann 150%ig sind. Also die Zahlen sind das eine. Die zweite Bemerkung, das Leonin, das Wohlzeichen der Löwe Zähne, habe ich ja auch schon geschrieben. Er ist ein anderer Typ als der Franziskus, kein Wüterich, er wollte nicht, aber inhaltlich in die Lexität, die Liebe zu den Armen ist der Untertitel, wo er Franziskus toppt, oder auch jetzt mit diesem Dokument zum 60. Jahrestag der Sortierungsdekrets des Vatikanen, da zeigt er schon inhaltlich, dass er inhaltlich Zähne hat, Schärfe hat. Das ist jetzt auch interessant, die Unitate Fidei, Einheit ist ihm ein großes Anliegen. Und das ist jetzt meine Frage an den Pater Nikolaus. Sie haben ja Leopäpste erwähnt, das war ja ein Leopapst, der 10. Giovanni di Medici, der Luther exkommuniziert hat. Wenn auch der Liebhaber aus dem Orden ausgeschlossen wurde, das war mir neu, und bin ich auch gekommen, weil ich neugierig war. Ist Ihre Prognose, dass sich da ökumenisch was tun könnte, jetzt auch im Blick auf Nicäa, das nicänische Glaubensbekenntnis ist ja eine aller späteren Spaltungen vorausgehende Einigung oder eine Kenntnis. Würden Sie da vermuten, dass Leo da 14. dran bastelt, auch Richtung Martin Luther, was zu machen?
Prinzipiell wäre es uns überantwortet. Ja, also ich kann jetzt nur so antworten, dass wir, und das weiß er auch, weil er das hat er auch miterlebt bei seinen Besuchen in Wien und hat uns auch sehr ermuntert, wir haben ja unweit der Augustinerkirche die beiden evangelischen Stadtpfarrkirchen, Augsburger Bekenntnis, helvetisches Bekenntnis, und er hat auch miterlebt, wie eng hier unser Miteinander ist und wie sehr wir hier auch verbunden sind. Und ich glaube, dass das, also man kann das Thema Einheit allein schon vom Wahlspruch her ja nicht ernst nehmen, wenn man hier automatisch schon wieder dann graduell vorgeht und sagt, das gilt jetzt aber nur für den katholischen Binnenbereich. Ja, also ich kam mir natürlich, sagen wir so, das einzig Graduelle, das ich mir vorstelle, ist natürlich, hat jeder Augustiner die Gemeinschaft, mit der das konkret lebt, alltäglich, aber nur dazu, um auch wieder hinauszugehen, und da gilt vielleicht dieses Diktum, ohne dass es jetzt ein Wort des heiligen Augustinus oder für unseren Orden ist, aber da gilt das eigentlich, was Franziskus gesagt hat, um von dort aus an die Ränder zu gehen. Ja, aber diese, und was erfahren wird an den Rändern, muss dann schon wieder rückgebunden werden und in der Praxis bestehen, da wo wir im Kleinen diese Gemeinschaft bilden. Ein Herz und ein Herz und eine Seele auf dem Weg zu Gott hin. Und ich sage schon, wenn man schon ein Charisma des Augustinerordens definieren will, dann ist es die Theologie der Gemeinschaft, theoretisch und praktisch. Wenn man überhaupt etwas finden wollte und definieren wollte, dann ist es das, meiner Meinung nach. Und da weiß ich auch, dass unglaublich viele Publikationen in unserem Orden zu diesem Thema gemacht werden. Also eine Theologie der Gemeinschaft, wo das Graduelle, das kann ich wirklich sagen, nicht möglich ist. Und ich lese, jetzt habe ich gerade aufgeschrieben, ein Wort von Augustinus: Niemals dürfen wir über einen unbekannten Menschen ein Urteil fällen, und keinen können wir erkennen, es sei denn durch Freundschaft. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der Weg, den auch er einschlagen wird. Einfach, es ist auch so, wenn man beobachtet, er ist natürlich, wirkt etwas steif, immer von seiner Körpersprache her, aber ich erkenne schon, wo er sich total wohl fühlt. Und ich habe zum Beispiel gesehen, bei den Begegnungen mit König Charles und Königin Camilla, das hat ihm gefallen. Also jetzt, das war eine gute Begegnung für ihn. Ich erkenne das am Gesichtsausdruck. Also, und das ist bitte ja auch das Oberhaupt einer anderen christlichen Konfession. Ne? Also ich erwarte mir da schon einiges. Aber ich erinnere noch einmal dran, das schreiben ja auch Sie selbst nicht, wir werden manches länger warten müssen, aber auch im Wissen und vielleicht auch in der Sehnsucht, dass manches schon da wäre, was wir uns erwarten und erhoffen.
Ja. So, was gut, ist meine Zwischenschaltung. Dann noch einmal vielen Dank.
Ja, danke.
Ich muss selber brennen, damit ich das Feuer in anderen entzünden kann.
Das ist Augustinus zugeschrieben, ob es
ja,
wirklich von ihm ist.
In die Richtung. Ja. Ich habe mich nicht geäußert, von wem es ist, weil ich eben gehört habe, dass man sich nicht ernst nimmt. Aber ich denke, Sie haben bei uns ein Feuer entfacht. So wie das bei mir ist, sehr gut zu schreiben, mir wirklich anzuschauen, weil ich denke, es muss hochinteressant sein, was denn entsteht, und auch für Ihren Beitrag wirklich, wo Sie darauf hingewiesen haben, dass Sie schon gelesen haben. Ja, das ist, denke ich, für uns alle eine Lektüre, die wir uns vielleicht alle ein bisschen zugute führen können. Die darf ich nächste Woche einladen. Es kommt der Herr Universitätsprofessor Dück zum Thema An der Schwelle zum Paradiso, vergessen und erinnern in Dantes Divina Commedia.